Ja, liebe Hörer, wir wollen heute eine Folge aufsprechen zum Thema Silvergate Bank in Amerika. Das war eine der wichtigsten Kryptobanken in Amerika. Coinbase war dort, Circle war dort und so weiter. Jetzt ist die Bank in Schieflage geraten, mitunter durch FTX, und hört auf zu existieren mit sicherlich ganz wichtigen Implikationen für die Kryptobranche, eben auch weil Circle und Coinbase dort Kunde waren. Ich persönlich finde das sehr tragisch, weil eben gerade diese Bank wirklich das Thema vorangetrieben hatte. Und es ist auch leider faszinierend, das insofern anzuerkennen, dass eben das weitere Implikationen sind von der FTX-Krise. FTX ist jetzt 4 Monate her und das ganze Thema zieht immer noch irgendwelche Kreise, bis quasi das ganze Thema ausgegoren ist. Und soweit sind wir eben noch nicht. Simon, was ist exakt passiert? Und bitte einfach ein paar Details.
Ja, vielen Dank, Philipp. Ja, Silvergate wird den meisten, glaube ich, ehrlich gesagt, die jetzt sich mit dem Thema Krypto so beschäftigt haben, vielleicht nicht direkt etwas sagen. Deswegen würde ich erstmal so ein bisschen ausholen, was ist Silvergate eigentlich? Silvergate ist eine Bank im weitesten Sinne. Ich würde fast mal sagen, eher so Richtung Neobank. Und Silvergate war, kann man sagen, Teil der kritischen Infrastruktur für den Kryptobereich. Also wir sehen auch in den letzten Tagen einen starken Kursverfall gerade wieder, der fast gefühlt an FTX erinnert. Und ich führe das tatsächlich persönlich auf Silvergate zurück jetzt tatsächlich und natürlich Äußerungen der US-Behörden, die aktuell auch sehr, sehr, sehr kritisch da unterwegs sind. Also Silvergate, wie gesagt, eher eine Neobank, kritische Infrastruktur, weil es eigentlich der Institutional Provider war für die ganzen Kryptobörsen oder auch andere Player, die im großen Stil, sag ich mal, in den Kryptobereich reingegangen sind. Also zum Beispiel auch Fidelity oder PayPal. Und im Kern des Geschäftsmodells von Silvergate steht ein Abwicklungsnetzwerk, ein Settlement Network, nämlich das sogenannte Silvergate Exchange Network, kurz SEN. Was ist das? Das ist eigentlich ein Netzwerk, in dem Silvergate aufgebaut hat und das Ansprüche gegen insbesondere Kryptowährungen wirklich 24/7 handelbar macht. Das heißt, Silvergate hat ein permanenten Handel sozusagen ohne Öffnungszeiten mit Kryptowährungen ermöglicht zwischen Financial Institutions im weitesten Sinne oder sagen wir mal eher Institutions, weil die Kryptobörsen jetzt nicht direkt Financial Institutions sind. Aber es hat es eben ermöglicht und eben nicht nur gegen andere Kryptowährungen, sondern auch gegen US-Dollar-Ansprüche, sage ich mal, ja. Und auch die Möglichkeit gegeben, im Zweifel dann US-Dollar auch wieder auszuzahlen. Ja. Also das war tatsächlich das bedeutendste wahrscheinlich Hintergrund-Settlement-Netzwerk für Kryptowährungen, auch zwischen den verschiedenen Krypto-Exchanges. Und das bedeutet tatsächlich, dass hier ein Stück kritische Infrastruktur für viele Handelsplätze wegbricht. Und das ist natürlich eine erhebliche Destabilisierung des Marktes. Also muss man ganz klar sagen.
Also vielleicht ein Satz dazu. Was heißt das konkret? Das ist quasi eine On-Ramp und eine Off-Ramp für ganz wesentliche Firmen, Coinbase, Circle und eben auch Tokens. Wie gesagt, Circle besitzt ja den USDC, also den Dollar. Das heißt, Dollar rein, Dollar raus ging via Circle auf Silvergate. Basis. Und da kann man schon erkennen, dass wenn du jetzt quasi diese On-Ramp zumachst, dass dadurch ein Problem entsteht.
Absolut, Philipp. Ja, vielen Dank für die Ergänzung. Das ist also wirklich so, wie wenn jetzt heute, ich vergleich's mal so ein bisschen, wenn heute so eine Clearstream zum Beispiel kaputt gehen würde, ne, dann wären die Depotbanken ja erstmal nicht unmittelbar betroffen, aber ihnen würde diese kritische Infrastruktur zum bilateralen Transfer der Wertpapiere zwischeneinander fehlen. Ja, das ist ganz, ganz elementar. Und das hat man auch, sagen wir mal, in der Entwicklung gesehen, wie wichtig eigentlich dieses Silvergate Exchange Network für die Industrie geworden ist. Das hat also wirklich wahnsinnige Transaktionsvolumina gehabt, so Ende 21. Klar, da waren wir noch so ein bisschen auf dem Peak, ja. Aber da war das irgendwie Quarterly Trading Volume, also was ist ja nur quasi quartärlich, also nur ein vierteljährliches Volumen, irgendwie von 162 Milliarden US-Dollar. Was war das Geschäftsmodell dahinter? Natürlich die Einlagen, die bei SEN, also dem Silvergate Exchange Network, hinterlegt wurden, waren de facto auch Einlagen bei der Silvergate Bank. Und darauf haben die natürlich auch Zinsen bekommen. Also das ist dann schon irgendwie ganz, ganz spannend. Vom grundsätzlichen Geschäftsmodell her dann tatsächlich interessant, weil es klassisches Bankgeschäft ist im Zweifel. Und wie der Name schon sagt, es handelt sich eben um Netzwerk. Dementsprechend stehen da auch enorme Netzwerkdefekte natürlich dahinter. Also ich habe da tatsächlich mal früher über so Netzwerkeffekte und Plattformökonomie meine Abschlussarbeiten geschrieben. Gar nicht über Blockchain-Themen. Das war damals noch nicht so in der akademischen Welt angekommen. Aber das ist natürlich schon spannend, weil bei Netzwerktheorie ist es so, der Wert einer Plattform, also der steigt natürlich, oder eines Netzwerks, mit jedem Knoten, der dazukommt, weil der Knoten, der sich mit anderen Knoten verbindet, eben so einen Wert für das Netzwerk generiert. Man kann diesen Wert dieser Knoten dann theoretisch auch berechnen, eben anhand der Verbindung und der Interaktion mit anderen Netzwerkknoten. Und der Vorteil natürlich des Silvergate Networks ist, oder der Wert ist darin gestiegen, dass sich natürlich viele Marktplayer damit verbunden haben. Und das heißt, wenn ich mich mit dem Silvergate Network verbunden hatte, konnte ich eben mit ganz vielen anderen Krypto-Playern Transaktionen durchführen, ohne dass ich mich mit denen im Zweifel halt bilateral einigen muss. Und das ist natürlich ein extremer Wert auch für Unternehmen gewesen, der jetzt wegbricht. Also hier entsteht wirklich ein, wenn ich jetzt mal aus einer ökonomischen Brille draufschaue, ein Schaden für die Kryptoindustrie, weil die tatsächlich eben diese kritische Infrastruktur, diese Zugänge zu unterschiedlichen Playern im Markt nicht mehr so haben wie vorher. Und was man auch sagen muss, ist, dass natürlich auch basierend auf diesem Produkten, haben die auch andere Produkte aufgebaut auf diesem Netzwerk, also zum Beispiel Leverage-Produkte, wo man dann quasi Loans und so auch mit Krypto kollateralisieren konnte. Und ich vermute hier, das ist jetzt aber wirklich ganz wilde Spekulation, das kann ich nicht beweisen oder wie auch immer, dass gerade dieses Geschäft vielleicht einfach sehr riskant war. Ich habe mich da selber schon mal mit beschäftigt. Wenn man Loans mit Krypto kollateralisieren muss, dann also mit, also für die, sorry, non-financial Zuhörer, das ist eine Besicherung eines Kredits. Ja, das heißt, so wie man auch einen Kredit mit einer Immobilie besichern kann, na, wenn jetzt jemand heute ein Haus oder eine Wohnung kauft und er möchte einen Kredit, dann würde die Bank niemals der Person einfach so einen Kredit über, sagen wir mal, 300.000 Euro geben. Aber warum kriegt man dann trotzdem so einen 300.000 Euro Kredit? Weil man die Immobilie kauft und die Immobilie oder einen Teil der Immobilie als Sicherheit eben hinterlegt. Also da steht dann so ein vorrangiges Darlehen, weil die Bank möchte an erster Stelle, wenn das Ding dann gepfändet wird, im Grundbuch. Ja, und weil die Bank da im Grundbuch steht, ist es als Sicherheit für den Kredit gegeben, weil wenn was passiert, der Kredit ausfallen würde, könnte die Bank sagen, wir möchten jetzt unseren Anteil verkaufen, unsere Sicherheit einlösen, damit sozusagen das, was von der Immobilie übrig bleibt, erstmal ausreicht, um den Kredit der Bank oder die Restschuld zu begleichen. Und ähnlich ist es eben möglich, dass man da nicht eine Immobilie nimmt, um einen Kredit zu besichern, sondern Kryptowährungen. Da könnten wir fast auch mal eine Folge zu machen, fällt mir gerade auf, so wie ich gerade drüber rede, Philipp. Und das heißt, man hinterlegt also dann Kryptowährungen und dann werden die Kryptowährungen erst...
Also du meinst die Besicherung von Kryptowährungen.
Genau, so Kryptokredite und so, ja.
Genau, kommt als nächstes also, Mal.
Super, ja. Also dann sozusagen, aber deswegen, also die haben auch diese Collateralized Loans eben angeboten und das bedeutet dann letztlich, dass sozusagen dann Krypto erst liquidiert wird, wenn... die Counterparty ausfällt mit dem Kredit. Allerdings ist eben so, Krypto ist ja im Gegensatz zu Immobilien ein hochvolatiles Asset. Also wir denken jetzt, Immobilienpreise schwanken auch stark, aber das ist ja gar nicht vergleichbar von der Volatilität her. Also ein Haus hat auch noch in Zukunft einen gewissen Wert, deswegen ist es auch sicher. Deswegen kann man auch relativ leichtes als Sicherheit hinterlegen. Und bei den Kryptowährungen ist natürlich so, wenn jetzt heute der Bitcoin irgendwie mal oder früher mal irgendwie 60.000 US-Dollar wert war und dann ist er jetzt nur noch so 20.000 US-Dollar wert, dann ist natürlich die Sicherheit in Bitcoin auch in diesem Wert gesunken und dann wird das Kreditrisiko viel höher, weil das, was ich verticken kann, um eben die Kredit, den Kreditausfall abzupuffern, dann weniger wert ist. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass das dieses Crypto Collateralized Loan Produkt ein Thema ist, was tatsächlich vielleicht auch hier mit dazu beigetragen hat, dass es der Bank nicht gut geht. Weil wenn man das zu niedrig collateralized auf Englisch, dann bedeutet das halt, dass wenn der Wert der Kryptowährung sinkt, dass man noch mehr hinterher schießen muss. Das muss man dann einkaufen, das ist teuer. Und dann merkt man plötzlich vielleicht, Mist, da haben wir gar nicht mehr das Geld dazu. Also wenn wir das uns angeguckt haben, dann gehen wir immer von einer Overcollateralization aus von 50%, also insgesamt 150% Collateralization. Also wenn ich irgendwie eine Million Kredit geben wollen würde, dann würde ich da 1,5 Millionen Kryptowährung im Wert sozusagen hinterlegen. Aber das ist jetzt nun mal so eine These dazu, warum hier vielleicht ein Ausfall passiert ist. Philipp, was hast du mitbekommen? Was sind deine Gedanken? Was denkst du, was könnte da mit reinspielen?
Ja, muss ich leider sagen, ich habe mich noch nicht ausführlich mit dem Thema Silvergate beschäftigt. Also deswegen, das ändert sich ja auch täglich. Also die Nachricht, dass die Bank nicht mehr da ist, ist ja wirklich ganz aktuell. Muss ich selber ehrlich gesagt nochmal nachschauen. Das Thema Besicherung macht Sinn, weil das eben ganz vielen zum Verhängnis geworden ist. Also man kann das vergleichen mit einer Grundschuld, gell? Das trifft es eigentlich wirklich perfekt. Ja? Du hast eine Immobilie, kostet 1 Million, dann brauchst du irgendwie Cash, brauchst Liquidität, dann kreierst du eine Grundschuld, gehst zur Bank, gehst zum Notar und so weiter. Die Bank trägt quasi diesen Grundschuldtitel im Grundbuch ein. Das heißt, das bedeutet, dass wenn du das Haus verkaufen müsstest, dann hätte die Bank den Erstzugriff sozusagen. Und dann kriegst du darauf basierend eben einen Cashloan, 300.000 Euro zum Beispiel oder 600.000 Euro. Das ist genau der Mechanismus. Und wenn jetzt die Immobilienpreise fallen, wie es ja eben auch jetzt geschehen ist in den letzten Monaten, dann würde der Immobilienwert von 1 Million absinken, der Marktwert auf zum Beispiel 700.000, auf 500.000 und irgendwann ist der Kredit, den die Person relativ zu dem Immobilienwert bekommen hat, zu groß und dann würde die Bank sagen, oh, wir müssen jetzt besser die Immobilie einziehen, wir müssen die zwangsversteigern, wir müssen die liquidieren, dann würde ich meine Immobilie verlieren und die Bank würde den offenen Kredit tilgen mit dem Verwertungserlös aus der Zwangsversteigerung. Das ist der Mechanismus. So, und wenn man das mit dem Bitcoin macht, dann funktioniert es genauso. Der Bitcoin ist abgeraucht. Wenn das zu riskant spezifiziert wurde, dieses ganze Geschäft, dann reichen teilweise 20%, 30%, 40% Preisabfall. Das haben wir ja letztes Jahr mehrfach gehabt. Und dann werden quasi die Positionen liquidiert. Und wenn das wiederum falsch berechnet war, dann kommt so eine Bank in Schieflage, weil eigentlich ist auch klar, Simon, eigentlich kann bei solchen Besicherungsgeschäften nichts falsch gehen, weil eben die Bank das mit dem Risikomanagement exakt richtig berechnen muss, sodass die Bank eigentlich kein großes Risiko hat. Ja, das ist die Theorie. Aber wir haben
in der Theorie ja.
Genau. Ja, mein, du, wir haben das ja überall gesehen. Ja, also wir haben es bei den ganzen FTX-Firmen gesehen und anderswo auch, dass eben gerade diese Margin-Positionen geworden sind. Das ist quasi auch eine andere Art von Besicherung und dass es gerade diese Margin-Positionen waren, auch bei FTX, wo die Leute sich verzockt haben, weil die Leute in die falsche Richtung getradet haben. Ja, die Leute haben gedacht, okay, jetzt ist der Bitcoin-Preis bei 25.000, jetzt geht er langsam hoch, dann gehen die in eine Long-Position ein, dann fällt der Preis dummerweise, dann wird die Position liquidiert und alles ist weg. Aber die Schulden bleiben und wenn die Schulden bleiben, kommt eben dann die Insolvenz. Das ist eigentlich das, was ich mir, wie du sagst, auch vorstellen könnte. Was mich mal interessieren würde, Simon, was passiert jetzt mit Coinbase? Also wen würde denn Coinbase stattdessen nutzen? Und auch Circle als wirklich ganz wesentliche systemrelevante Firma, die ja den USDC bereitstellt und auch den EuroC, Eurocoin. Was passiert jetzt da? Also werden einfach die Withdrawals quasi erstmal ausgesetzt, so nach dem Motto, du kannst dein Geld behalten, aber du kannst es momentan nicht zurücktauschen in echte US-Dollars oder was passiert denn jetzt da? Weil so viele Ersatzbanken gibt's ja nicht.
Ja, spannende Frage. Ich würde vielleicht mal ganz kurz vorher auf den Punkt eingehen, den du angesprochen hast, weil ich das wieder mal zeigt sich die Ironie des Schicksals, ja. Wenn wir auf die Entstehungsgeschichte des Bitcoins schauen, war es ja eben eine Entstehungsgeschichte, die aus der Finanzkrise heraus sozusagen getriggert wurde. auch dazu können wir eigentlich mal eine Folge machen. Fällt mir gerade auf, haben wir, glaube ich, auch noch nie drüber geredet, so die Hintergründe, wie das entstanden ist. Und ich glaube, was eben ganz spannend ist, war damals, was für Produkte haben die Finanzkrise mit ausgelöst? Na, das waren zwei Themen eigentlich. Es waren einerseits die ABS, die Asset-Backed Securities. Die sind strukturell einem Crypto-Collateralized Loan sehr ähnlich. Es sind Wertpapiere und keine Loans, ja, aber ansonsten, es sind quasi besicherte Finanzinstrumente, kann man sagen. Also ABS steht für Asset-Backed Securities, ja. Da wurden Pakete geschnürt von Immobilien, Wertpapieren. Das Schöne ist bei den Wertpapieren, die kann man besser weiterverarbeiten, als wenn wir das jetzt so uns vorstellen, wie in der klassischen Industrie, dann ist der Loan halt eher so ein Einzelprodukt, das kannst du nicht super gut weiterverarbeiten. Wenn du es weiterverarbeiten willst, musst du es in so eine Struktur eines Wertpapiers bringen. Wenn das Ding schon in der Wertpapierstruktur ist, dann kannst du das super weiterverarbeiten und weitere Wertpapiere draus schnüren und das paketieren, zusammenpacken. Ja, so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Deswegen Crypto-Collateralized Loans sind strukturell ähnlich mit ABS, Asset-Backed Securities, und damit, als der dann Immobilienmarkt in USA gecrashed wurde, weil alle eben mit mehrfach besicherten Immobilien weitere Immobilienpreise in die Höhe getrieben haben, bis halt keiner mehr diese Preise zahlen wollte für normale Immobilien, dann ist es gecrashed, dann sind die Asset-Backed Securities auch gecrashed. Und ein zweites Produkt, das damit zusammenhängt, das dann damals den Crash ausgelöst hat, waren die sogenannten CDS, die Credit Default Swaps. Das sind derivative Produkte, also auch so Verpackungsprodukte, kann man vielleicht sagen, oder Produkte, die auf andere Wertpapiere aufbauen. Und die haben damals diese Kreditausfallrisiken handelbar gemacht. Ja, also man tauscht die Kreditausfallrisiken, Credit Default Swaps. Ja, das ist die Idee dieses Begriffs. So, und was wir jetzt, so, da muss ich sagen, Gott sei Dank ist die Kryptobranche kapitalmarkttechnisch noch nicht so weit, wie es damals die klassische Finanzkrise wäre, weil hätten wir jetzt noch komplexe CDS-Produkte auf irgendwo Krypto Wertpapier ist festgelegter Begriff, Wertpapiere, die mit Krypto hinterlegt wurden, aufgebaut, dann wäre der Effekt jetzt nochmal brutaler. Ja, das war damals der Grund, warum, sag ich mal, dieser eine Kollaps zu einer globalen Krise dann plötzlich wurde, weil die eben weil die alle Kreditrisiken untereinander ausgetauscht haben, mehrfach teilweise noch gehebelt, und das halt dann super, super, super riskant war, ja. Aber genau da haben auch die Risikomodelle versagt, die du angesprochen hast, Philipp. Ja, also das vielleicht nochmal als Hintergrund. Und da hat man eben gesehen, die Modelle, die funktionieren halt teilweise überhaupt nicht, weil die einfach nicht gut waren, ja. Und weil strukturelle Risiken vor allem ausgeblendet wurden. Und das ist hier, glaube ich, ähnlich. Die Kursverluste im Kryptobereich können teilweise so Black Swan Events sein. Die sind strukturell nicht richtig in den Risikomodellen dann vorgesehen und dann knallt's halt. Deswegen haben wir zum Beispiel, wenn wir uns das angeschaut haben, immer eher dann überlegt oder geguckt, so eine Overcollateralization von über 50% zu machen, was schon sehr, sehr viel ist. Und auch dann muss man kontinuierlich den Collateral nachziehen, sogenannte Margin Calls ausüben. Ja, also wenn das sozusagen sich andeutet, dass der Kredit aus dem Collateral nicht mehr bedient werden kann, dass man das Collateral dann aufstockt, zum Beispiel. Ja. Zu deiner Frage, das ist nochmal, zielt nochmal auf die kritische Infrastruktur ab. Also grundsätzlich muss man ja sagen, meines Wissens nach haben die jetzt eben erstmal Insolvenz nur in Anführungszeichen eingereicht. Eine Firma, die Insolvenz einreicht, ist nicht sofort handlungsunfähig. Man hat das jetzt in den letzten Tagen ganz schön gesehen, ganz praktisches Beispiel. Der Schuhvertrieb oder der Händler Görz, ja, in Deutschland in mehreren Städten Filialen, ist ein Schuhhandel, also man kann da Schuhe kaufen, hat vor ein paar Monaten bereits Insolvenz angemeldet. Natürlich, da kommt ein Insolvenzverwalter rein, der versucht, das Unternehmen zu retten, der versucht, gewisse Assets rauszuziehen. Also im besten Fall gibt es eine Firma auch nach einer Insolvenz weiterhin, die wird dann einfach nur restrukturiert. Machen halt ganz viel Finance-Background, glaube ich, müssen wir vielleicht als Finance-Tutorial titulieren die Folge. Auf jeden Fall gibt es die ja trotzdem erstmal noch weiter. Die Beschäftigten werden auch nicht alle sofort rausgeschmissen. So bei Görz hat man es dann gesehen, da wurden jetzt dann schon ein paar Filialen, dann werden demnächst dicht gemacht, wurden die Sachen alle abverkauft und dann irgendwann stellen die tatsächlich auch ihr Geschäft ein. Ähnlich ist es hier wahrscheinlich auch. Also ich glaube nicht, dass die sofort jetzt das Geschäft einstellen, mit dem Silvergate Exchange Network auch wahrscheinlich nicht sofort. Das heißt, ein Stück weit besteht die kritische Infrastruktur weiter. Vielleicht, wir hatten ja auch einige Meldungen im Markt gesehen, zum Beispiel Binance hat ja auch angekündigt, dass Auszahlungen gestoppt werden oder so. Wir haben es immer auf Liquiditätsthemen zurückgerufen. Es kann auch sein, dass sich hier schon angedeutet hat, dass Silvergate einfach tatsächlich bald nicht mehr funktioniert. Ich glaube, du bist mute, Philipp.
Man hat in der Tat gedacht, Binance könnte das Problem haben. Vielleicht war das Problem auf Silvergate-Seite.
Man weiß genau, das also nicht. Wissen wir nicht. Ja. Genau. Wir wissen es am Ende nicht, aber könnte theoretisch sein. Was klar ist, ist, auf mittlere bis lange Sicht müssen sich schon die Firmen hier eine Alternative suchen. Und da muss man ganz klar sagen, es gibt wenig Alternativen am Markt. Und fairerweise muss man auch sagen, jetzt hat Silvergate sich da reingestürzt in das Abenteuer, ja, und es hat nicht geklappt. Und das ist natürlich als Marktsignal immer ganz schwierig, ja. Also ich habe auch Silvergate schon mal teilweise mit Vorständen diskutiert, habe auch gesagt, ich finde das ein spannendes Geschäftsmodell, aber das schreckt jetzt halt natürlich wieder ab. Also eine Bank, die im klassischen Bankbereich unterwegs ist und sich überlegt, vielleicht so ein Geschäft in die Richtung aufzubauen, die wird durch diese Vorfälle jetzt wahrscheinlich leider eher abgeschreckt werden, als ermutigt werden, in so ein Geschäftsfeld reinzugehen. Auch wenn sich hier de facto, ich meine, Krise ist immer Chance auch, ja. Das haben wir hier in Europa nicht immer so auf dem Schirm, aber in anderen Ländern schon. Krise ist immer Chance. Und das ist eine enorme Krise, aber es ist eine enorme Chance. Ja, also ein Institut, das sich jetzt hier auf die Reise begibt und eine ähnliche Infrastruktur aufbaut, die vielleicht einfach besser gemanagt ist, bei der es keine Leverage-Produkte gibt, die irgendwie noch sozusagen hier zu weiteren Ausfallrisiken führen können, die hat eine enorme Chance, hier einen Riesenmarkt mit enormen Transaktionsgebühren und mittlerweile auch spannenderweise mit hohen Zinserträgen aufgrund der Zinswende. Letztes Ding, eine Bank verdient ja auch Geld einfach mit den Einlagen. Also wenn wir ein Konto haben bei einer Bank, da liegen 100.000 Euro drauf und wir kriegen aktuell gerade bei Sparkassen, ohne Bashing hier zu betreiben, irgendwie gar keine Zinsen, weil das halt die letzten Jahre so war. Aber mittlerweile bekommt die Sparkasse halt wieder 2% von der EZB dafür. Dann macht die Bank damit halt einfach 2% Ertrag, dass da einfach nur Geld auf dem Konto liegt. Ja? Und wenn jetzt bei so einem Silvergate-Ableger oder neuen Silvergate-Provider da halt irgendwie so ein Volumen, wir haben es ja Transaktionsvolumen gesehen, das ist nicht das Asset-Volumen, aber sagen wir mal, da liegen einfach nur 20 Milliarden US-Dollar rum und die haben eine Zinsdifferenz von 2% drauf, dann ist es schon Geld, dann ist es schon Geld. Dann macht man da halt schon seine 4 Millionen Ertrag, einfach nur 40 Millionen Ertrag, einfach nur damit, dass da halt 20 Milliarden rumliegen, mal vereinfacht gesagt.
Ja, es ist interessant und tragisch in gewisser Weise, gell, weil viele Leute sich in den, also wozu wird das führen, dass letztendlich die Leuchtturmprojekte vieler Art in Mitleidenschaft gezogen werden und dass dann die Leute, die sich dem Thema annähern, abgeschreckt werden. Das ist aus meiner Sicht, also wirklich, das ist das FTX-Implikation Nummer eins. Ändert es was an Bitcoin? Nö. Ändert es was an Ethereum? Auch nicht. Dauert es länger, bis quasi der Markt sich wieder berappelt, bis die Leute Zutrauen finden und investieren, bis neue Kaufkraft kommt. Gut, dann dauert es halt länger. Aber man wird die Geschichte nicht ändern können. Bitcoin aus meiner Sicht kommt so oder so, dann dauert es halt ein paar Monate länger. Dann habe ich ein paar Monate länger eine leere Inbox, bis der Hype losgeht und dann geht's wieder los, oder Simon? Und deswegen muss man das, wie du sagst, gelassen nehmen. Auch wenn es natürlich schade ist, dass gerade solche Leuchtturmprojekte, die auch unternehmerischen Mut bewiesen haben, letztendlich dann implodieren. Das haben wir jetzt immer wieder gesehen.
Ja,
und wer, am Ende wer, ist es... Um das Risiko mal zu beachten, wer hat denn das Silvergate-Geschäftsmodell hier vor Ort in Europa? Letztendlich die Solaris Bank, weil du über die Solaris Bank zum Beispiel bei der Börse Stuttgart das Geld reinkriegst und wieder rauskriegst, aber ohne Collateralization, gell, sondern quasi...
Ja, Das Problem ist das Netzwerk tatsächlich, Philipp. Also das Netzwerk hat okay. In Europa keiner. Ja, weil der Kern des Geschäftsmodells war wirklich dieses Netzwerk, wo die Firmen direkt miteinander handeln konnten. Das gibt's
okay, einverstanden. Nicht. Nee, okay, einverstanden, ja. Das gibt's nicht. Aber die reine On-Ramp-Off-Ramp-Funktionalität in Europa wird ja bereitgestellt, zum Beispiel durch die Solaris Bank bei der Börse Stuttgart, bei Coinbase, wer macht's da? weiß ich gar nicht, ob das Coinbase vielleicht selber macht oder nicht.
Ich weiß es auch gerade nicht, aber ich weiß, dass also Coinbase, glaube ich, auch schon ein Nutzer von Silvergate war, eben für diesen institutionellen Handel mit anderen Krypto-Exchanges.
Ja, dann wer macht dieses, in der Schweiz gibt die zwei Kryptobanken, die genau das noch machen, On-Ramp, Off-Ramp. Woran erkennt man denn das? Das erkenne ich letztendlich auf meinem Kontoauszug, an wen geht das Geld und woher kommt das Geld, ja. Deswegen, so kam ich jetzt auf die Solaris Bank. Wer macht's noch? So viel gibt's nicht, gell? Sutor Bank?
Also ganz, ganz, ganz indirekt, jetzt muss ich wirklich aufpassen, was ich sage, aber also, Trade Republic macht's.
Stimmt.
Und der Banking-Partner für die Geldseite ist mittlerweile die Deutsche Bank. Ich will aber jetzt nicht hier laut sagen, sonst habe ich irgendwo Stress, dass die Deutsche Bank Krypto-On- und Off-Ramp macht.
Unter keinen Umständen.
Nein. Also deswegen weisen wir es ganz weit von uns. Aber also im Kern ist über Trade Republic halt möglich zu investieren. Und der Cash-On-Ramp bei Trade Republic kommt tatsächlich über die Deutsche Bank. Und die Verwahrung ist da, das ist kein Geheimnis, das ist in den Verträgen da öffentlich einsehbar, BitGo, ja. Und deswegen dient dann quasi irgendwie tatsächlich für Privatkunden ja auch da Trade Republic als Gateway.
Also sind wir jetzt schon beim Gossip angelangt. Ich dachte, Bankhaus Scheich ist da ganz dick im Geschäft mit Trade Republic.
Die machen den Handel, das ist richtig, aber halt man muss immer gucken, welche Komponente, ne? Also die machen den Handel, auch das ist öffentlich einsehbar, deswegen kann ich das, glaube ich, sagen. Aber die drei Komponenten, also Cash On-Ramp Deutsche Bank für die Trade Republic, Handel, also den Kauf, Scheich für Trade Republic und Verwahrung, BitGo für Trade Republic.
Jetzt haben wir es auseinandergedröselt. Spannend, das sind aber auch schon die Player, die waren auch schon vor einer ganzen Weile bekannt, also damit meine ich jetzt die letzten 1-2 Jahre. Gibt es Player, die dazugekommen sind? Also wir wissen ja, Bankhaus von der Heide zum Beispiel wackelt ja ein bisschen, da würde möglicherweise ein Player rausfallen oder mit Futurum zusammengehen, weiß man noch nicht. Was tut sich noch in diesem Umfeld der europäischen On-Ramps, Off-Ramps, andere Länder?
Wenig. Es ist ein super riskantes Geschäftsmodell. Also meine These ist, und dann können wir vielleicht das tatsächlich auch nochmal in einer anderen Folge diskutieren, dass das eher aktuell weniger als mehr werden, weil teilweise die Institute natürlich auch dann Probleme haben oder sich schwer tun damit, dass man hier ja in einen Bereich reingeht, wo halt auch mal ganz schnell Verstöße irgendwie in den AML-Bereich rein passieren können. Oder wo man sich halt hohen Counterparty-Risiken ausliefert, ist auch kein Geheimnis. Irgendwo muss das Krypto herkommen. Und in der Beschaffung waren natürlich schon auch Player da bei FTX, ist auch public. Es gibt eine Kundenliste von FTX, eine Gläubigerliste im Rahmen der Insolvenz.
Sind auch deutsche Firmen drauf, ja. Gell?
Sind auch deutsche Firmen drauf. Und ich meine, wenn es da halt mal einen erwischt, dann hat man plötzlich erstmal ein Minus in der Bilanz.
Ein Loch im Bug.
Hoffen wir, dass nicht zu viele hier, also das sage ich wirklich im Sinne der Industrie, da gibt es keine großen Wettbewerbsgedanken. Ich hoffe, dass es nicht zu viele noch erwischt, dass nicht zu viele irgendwie hier da das Wasser reinläuft, dass sie untergehen. Und dann wird es schon auch wieder aufwärts gehen.
Ja, Simon, aber vielleicht letzter Satz, das haben wir ja auch schon in einer anderen Folge thematisiert, jetzt die jüngsten Entwicklungen in Amerika, was ist jetzt denn eigentlich ein Wertpapier, was ist denn eigentlich ein Token und das Undenkbare, ja, ist vielleicht Ethereum doch ein Security geworden, weil es mal mit Proof of Work damals quasi dezentral war und jetzt mehr oder weniger zu einem Security geworden ist. Das stimmt schon bedenklich, gell? Also das haben wir schon an anderer Stelle besprochen, dass das zu einem größeren Crash führen kann. Und die Firmen, wie du sagst, die sind schon ein bisschen unter Wasser hier und da. Nochmal 20-30% runter, nochmal 4 Monate warten. Das bringt einige Startups und andere Firmen bezüglich der Personalkosten, die ja weiterlaufen, in Bedrängnis. Ja? Coinbase kann auch nicht unendlich quasi hohe Kosten haben und keinen Umsatz oder zu wenig Umsatz machen. Das halten die nicht ewig durch.
Bin ich bei dir, aber das müssen wir dann doch nochmal vielleicht in einer anderen
Folge. Das müssen wir, genau, richtig. Wir wollen ja auch kein übermäßiges Drama machen. Bitcoin produziert frische Blöcke. Während wir jetzt gesprochen haben, wieder 3 neue. Technologie läuft. Von der Frankfurt School kann ich auch berichten, dass wir ständig neue Anfragen bekommen von Leuten, die sich in dem Bereich ausbilden lassen wollen und. Also es gibt auch viele positive Signale.